Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei unserem heutigen Interview. Mir ist aufgefallen, dass sich Menschen sowohl in einer Basenfastenwoche als auch jetzt in unserer besonderen Zeit intensiver mit den Lebensmitteln auseinandersetzen. Also wo kommen die her? Regionalität, Qualität der Lebensmittel. Und vielleicht willst du ja auch nicht nur bei der Ernährung etwas ändern, sondern dich auch intensiver mit den Themen der Lebensmittel und der Herkunft auseinandersetzen. Deshalb werden wir uns heute die Themen Regionalität, Nachhaltigkeit und wertschätzender Umgang mit den Rohstoffen genauer anschauen und wie das gelingen kann. Und dazu freue ich mich ganz besonders, denn dazu wird der Julia Fandler viele wertvolle Informationen und Tipps geben. Julia trat 1994 in den Familienbetrieb ein und übernahm bereits 2006 nach dem viel zu frühen Tod ihres Vaters die Geschäftsführung der Ölmühle Fandler. Mit Leidenschaft, aber gleichzeitig viel Fingerspitzengefühl widmet sie sich seither nicht nur der Erzeugung der wertvollen Öle, sondern erneuerte und erweiterte auch schrittweise den Betrieb. Julia ist dabei ein besonderes Anliegen, Frauen in der Wirtschaft zu fördern, und sie möchte auch für die jüngere Generation als Vorbild wirken. Die Ölmühle Fandler wurde schon mit zahlreichen Preisen und Nominierungen geehrt. Und 2019 wurde Julia von der Wirtschaftskammer Steiermark zur Unternehmerin des Jahres in der Kategorie Regionalität und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Liebe Julia, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du dir Zeit nimmst für das heutige Interview.
Ja, hallo, danke. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Schön.
Danke. Julia, du hast ja schon vor vielen, vielen Jahren die Fastenleiterausbildung auch gemacht und hast auch schon selbst gefastet. Also vielleicht magst du kurz erzählen, wie bist du dazu gekommen und wie waren so deine Erfahrungen damit?
Ja, dazu kommen bin ich, soweit ich mich jetzt noch recht erinnern kann, weil es ist schon fast 20 Jahre her, durch die Waltraut Bittner, weil wir ja in engem Kontakt immer gestanden sind. Die Waltraut war ja sehr umtriebig für uns in Kärnten unterwegs auch immer wieder und hat uns gern zu, also uns, unsere Öle zu Veranstaltungen so mitgenommen, und wir haben immer einen sehr heißen Draht miteinander gehabt, der Papa, und sie vor allem. Und ich glaube, sie hat ihm dann irgendwann einmal darauf angesprochen, das wäre doch was für die Julia, dass sie mal fasten geht, ne? Und mein Papa hat sich gedacht, ja super, soll sie fasten gehen, gescheiter wie er selber, ne? Und dann war, ich glaube, das war sogar der erste Lehrgang, den wir damals gemacht haben. Und ich bin dann nach St. Georgen am Längsee gefahren, ohne jetzt genau zu wissen, worum es wirklich geht. Ich habe zwar einmal einige Jahre davor sehr selbstständig eine Fastenwoche eingelegt und habe damals irgendwelche Enzyme getrunken und habe wochenlang nichts gegessen, außer Ananasscheiben. Das war aber ziemlich, wie soll ich sagen, herausfordernd, ja, wenn du da ganz ohne Begleitung das machst. Aber da ist es eher um den Willen gegangen, sage ich jetzt einmal. Und ja, habe mich nach St. Georgen am Längsee auf den Weg gemacht, bin dann mit ungefähr 20 Gleichgesinnten zusammengekommen. Und ja, man weiß es eh, wie das dann ist. Nochmal so der erste Tag mit Glaubersalz und dann, ja, wirst du mal aufs Zimmer geschickt, um die notwendigen Dinge zu erledigen. Dann kommst du irgendwann wieder zusammen und dann kriegst du diese köstliche Basensuppe und kriegst so die Nebenbegleiterscheinungen mit Einlauf und so erklärt, und das machst dann auch wieder. In der Früh stehst auf, machst deine Morgenübungen mit Cold Abwaschen und ja, alles Mögliche halt. Und ich bin ja eine, ich habe, wenn ich faste, immer eine sehr blöde Begleiterscheinung, das sind Kopfschmerzen, was mir wirklich immer sehr zu schaffen macht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hat aber halt auch mit dem Entgiftungsprozess zu tun, also sie haben einen guten Zweck, ich weiß es schon. Und das hat mich schon sehr gemattert, aber ich hatte am vierten Tag ein derartiges Erfolgserlebnis, dass ich mir gedacht habe, okay, das war es wert. Ich habe nämlich, und das muss ich einmal, wenn ich die Waltraut wo triff bei Veranstaltungen oder so, muss ich es einmal erzählen, dieser vierte Fastentag, den ich da erlebt habe, das war eigentlich der glücklichste Tag meines Lebens, muss ich sagen, weil ich war derartig befreit und habe mich so leicht gefühlt. Das war etwas, was ich in dieser Art und Weise so vorher noch nie empfunden habe. Und ich kann mich gut erinnern, weil wir waren dann in irgendeinem Gymnastiksaal, wie wir es halt genannt haben, wo wir mal so Übungen gemacht haben. Und dann hat es geheißen, ja, wir liegen am Boden oder wir sind gestanden, das weiß ich nicht mehr. Und die Füße, die Beine, die verwurzeln sich mit der Erde und wir werden immer wie schwerer und schwerer. Und ich habe mir gedacht, ich werde nicht schwerer, ich fliege richtig, gell? Und ja, also ich kann immer nur tausendmal Danke sagen zur Waltraud, aber natürlich auch zu Uli, dass sie mich da in diesen Bann gezogen haben, weil das ist einfach ein Moment, den werde ich mein ganzes Leben sicher nie vergessen, ja.
Ja, schön, das ist eine schöne Geschichte. Also für dich als Zuschauerinnen und Zuschauer, die Waltraud Bittner ist die Gründerin der GGF, der Gesellschaft für Gesundheitsförderung, vor über 20 Jahren. Und die Uli ist die Tochter, die das dann weitergeführt hat. Und die Waltraud ist unsere Urmutter, die uns da in dieses Fasten eingeführt hat, ins Buchinger Fasten und ins Basenfasten. Genau. Und von diesem Wissensschatz dürfen wir heute alle profitieren, ne? Genau. Ja, super, das ist schon mal spannend. Und soweit ich weiß, ist ja bei dir im Betrieb auch die gesunde Ernährung ein großes Thema. Das heißt, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen sich ja jeden Tag mittags über ein genussvolles Menü freuen. Und kannst du uns darüber mehr erzählen, warum dir das so wichtig ist?
Ja, das hat mehrere Gründe, sage ich mal. Aber das eine ist sicher das gesunde Essen, klarerweise, ja. Weil wir wissen eh, wie das sonst ist, gerade wenn du den ganzen Tag arbeitest, du kaufst dir irgendein Pseudo-Vollkornweckerl, weil nur weil es Kornspitz heißt, heißt noch lange nicht, dass da wirklich gesunde Sachen drinnen sind. Entschuldigung, wenn ich da jetzt irgendwie so negativ Werbung mache, aber es gilt eh für alle so diese Pseudo-braunen Weckerler. Dann haben sie das noch irgendwie so im Vorbeigehen gemampft, beziehungsweise im Büro, am Schreibtisch selber, haben sie nicht einmal noch irgendwo hingesetzt und gesagt, so kann es einfach nicht weitergehen. Also wir sind ein Betrieb, der wertvolle Lebensmittel herstellt, der wirklich größten Wert auf die Verarbeitung, also auf den Rohstoff, auf die Verarbeitung legt und dann stopfen sie meine Mitarbeiter irgendwo so einen Schmarrn rein. Und da habe ich mir echt ein Beispiel an den Südländern genommen und gedacht, das gibt's einfach nicht, dass wir uns nicht eine halbe Stunde Zeit nehmen können, um Siesta zu machen, quasi. Und ja, wie wir 2011, also ja, vor 10 Jahren, 10 Jahre, Wahnsinn, unseren großzügigen Zu- und Umbau gemacht haben, habe ich dann einfach gesagt, ich will eine Mittagsküche haben. Und habe noch gar nicht gewusst, ob meine Mitarbeiter, meine Kollegen da das eigentlich annehmen wollen, aber bei gewissen Dingen bin ich einfach so derartig überzeugt davon, dass ich es gar nicht frage, sondern dass ich drüber stülpe. Bei uns gibt es Montag bis Freitag gibt's frische Küche. Also da haben wir eine eigene Mitarbeiterin, die sich darum kümmert, die einige Ausbildungen auch in dem Bereich gemacht hat. Das heißt nicht, dass bei uns nicht einmal Fleisch gibt. Also es gibt ohne weiteres ein Fleisch, es gibt auch mal Süßspeisen. Aber es sind immer regionale Zutaten. Ab und zu gibt es auch einmal, wie heißt es denn, Scampi zum Beispiel, ab und zu. Aber sonst im Großen und Ganzen ernähren wir uns wirklich, ich sage zu 99% aus dem, was es aus unserer Region gibt. Und Montag bis Donnerstag deshalb, weil Freitag weniger Leute da sind und dann gibt es dann diesen berühmten Wochenrückblick. Oder halt von mir aus doch ein Döner oder eine Pizza vom ortsansässigen Betrieben. Also das Ganze hat ja auch einen gesellschaftlichen Hintergrund, weil wir uns in der Form einfach so erweitert haben, dass man früher. Wenn man früher durchs Unternehmen gegangen ist, hat man eigentlich alle Kollegen irgendwo getroffen, weil das relativ kompakt war. Durch Qualitätssicherungsvorgaben und einfach durch dieses Wachstum, was wir immer gehabt haben, jetzt da was die Örtlichkeit, was die Räume betrifft, sind wir ein bisschen auseinandergegangen und man trifft sich einfach nicht mehr immer zufällig. Und das war aber schon etwas für mich. Ich wollte mit diesem Mittagstisch einfach auch so dieses familiäre Gefühl, was bei uns herrscht, noch mehr am Leben erhalten, beziehungsweise dem auch einen Raum geben. Und deshalb dieser gemeinsame Tisch, da gibt es um 12 Uhr gibt's ein Essen und dann kann man sich aussuchen, macht man eine halbe Stunde oder eine Stunde Mittagspause und es gibt viele, die wirklich eine Stunde lang dort sitzen und wo man dann halt über Gott und die Welt redet. Und wenn es gerade passt, werden halt auch auf dem kurzen Dienstweg ein paar Firmensachen besprochen und wo man halt einfach auch, ja, ja, privat sein kann, sage ich mal. Und das ist schon etwas, was wir wirklich alle sehr genießen, ja.
Genau, ich glaube, da kann sich jeder jetzt für zu Hause auch etwas mitnehmen, eben so wie du es angesprochen hast, das wird oft zwischen Tür und Angel gegessen und schnell ein Döner und so weiter. Also, dass man sich auch wirklich wieder bewusst Zeit nimmt für das Essen, für das Genießen und auch dieses Gemeinsame, das hat ja wirklich auch schon einen Wert. Erstens die wertvollen Speisen, andererseits natürlich auch dann wieder die gute Verdauung, wenn man das wirklich in einen angenehmen, ruhigen Rahmen einnehmen kann, ne?
Ja, richtig, ja.
Genau. Ja, sag Julia, du bist ja schon in einer Familie aufgewachsen, wo man sich, wo du eigentlich schon als Kind mit Rohstoffen, mit Lebensmitteln in Berührung gekommen bist. Und vielleicht gibt es da trotzdem noch ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, da ist deine Begeisterung, für diese Themen noch verstärkt worden.
Weil du gesagt hast, Schlüsselerlebnis, da ist mir schon eingefallen, aber das hat jetzt weniger mit Begeisterung zu tun gehabt, sondern mit Ernüchterung. Ich bin 73 geboren und mein Papa hat so Ende 70er, Anfang 80er Jahr so die Vollwertkost für sich entdeckt. Und wir waren ja in einem Mehrgenerationenhaushalt. Und bis dort hat es halt gegeben, Semmeln, also schon frisch gekocht jeden Tag, ne? Aber halt zum Frühstück ein Semmel oder ein normales Brot, beziehungsweise ja, meine Leibspeise als Kind, ein Kaiserschmarrn. Dann hat es halt einmal verschierte Laberl und solche Sachen gegeben. Ne? Und dann ist halt, sind meine Eltern halt draufgekommen, dass es da eigentlich was gibt, was viel gescheiter wäre für unsere Gesundheit. Und ich habe da zwei wirklich abschreckende Erinnerungen für mich im Kopf. Weil, wenn es dann so als Wurstsemmelkind sozusagen plötzlich als Jause ein selbstgemachtes Vollkornbrot kriegst, man muss zurückdenken, das ist über 40 Jahre her, ne? Da haben die Brote noch ein bisschen anders ausgeschaut. Das selbstgemachte Vollkornbrot ist dann zusammengehalten geworden mit einem Dr. Johanna Budwig Leinölaufstrich. Also wer den kennt, das ist Kokosfett mit Leinöl und ein bisschen Gewürze zusammengemischt. Das Brot war nämlich eh so bröckelig, dass den Aufstrich braucht hat, dass es halbwegs zusammengepickt geblieben ist. Aber wenn es das dann als Siebenjähriger oder Achtjähriger in der Volksschule auspackst und der andere neben hat vielleicht ein gutes Schweinsbratenbrot mit, gell, das ist schon bitter. Also ich muss ehrlich sagen, da waren meine Eltern gnadenlos. Meine Oma war dann so lieb, die hat mir dann immer wieder mal heimlich was zugesteckt, damit ich wirklich ein bisschen was zum Essen gehabt habe, weil ich gebe es zu, ich habe das ganze Brot einfach nicht essen können. Und zusätzlich war das dann halt auch schon die Zeit, wo es angefangen hat, so Müsli zu geben. Und ich meine, ich esse jeden Tag Müsli und mein kleiner Vierjähriger, der isst auch mit Leidenschaft Müsli mit ein bisschen Leinöl drinnen. Also nur damals konnte man damit nicht nur so wirklich umgehen, sage ich mal, das so zuzubereiten, dass es schmackhaft ist. Und insofern habe ich mir am Anfang sogar ein bisschen schwer getan mit diesem gesunden Lebensstil. Aber Gott sei Dank haben sie dann die dazugelernt, meine Lieben, und haben dann es schon geschafft, einfach auch Dinge auf den Tisch zu zaubern, die halt jetzt nicht ein überzeugter damals 30-Jähriger macht, sondern was halt auch für Kinder, sage ich mal, zugänglich war. Und so haben es dann meine Schwester und ich irgendwie doch geschafft, uns da nicht umzustellen, ja. Aber was jetzt das Rohstoff und so betrifft, da hat es auch ein Schlüsselerlebnis gegeben. Und zwar ist es jetzt knappe 20 Jahre in etwa her. Also mein Papa hat ja bereits Mitte der, Anfang der 80er Jahre, eh zu dem Zeitpunkt hin, wie das mit Müsli war, er hat ja damals schon Öle aus biologischen Rohstoffen hergestellt. Und da war das erste, glaube ich, war Kürbiskernöl, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Kürbiskernöl und Sonnenblumen waren die ersten zwei. Also einfach auch zwei regionale Sorten, die man bei uns anbaut hat. Und da hat es eben, man muss ja auch sagen, die Landwirtschaft damals oder ist ja bei uns generell sowieso sehr klein strukturiert. Und das sind ja fast alles Nebenerwerbsbauern. Und es ist auch, war vor 30, 40 Jahren ein recht sorgsamer Umgang. Und es hat aber dort schon ein paar Biolandwirte in unserer Gegend gegeben. Und die haben dann eben Kürbiskerne und Sonnenblumen angebaut und also nachdem sie mit ihm in Kontakt gekommen sind und somit hat er eigentlich schon in die 80er Jahre Bioöle hergestellt. Und dann hat er das halt so ganz langsam, hat sich das eigentlich nur erweitern lassen und das war dann so für mich so ein Schlüsselerlebnis vor circa 20 Jahren, wo wir bei einer Veranstaltung waren von, so, jetzt da fällt es mir nicht ein, Der Ralf Liebig war dort. Verein Naturkost Österreich, doch, jetzt habe ich es. Und wie wir dort zurückgefahren sind, habe ich dann gesagt zum Papa, weißt du was? Weil wir haben zu dem Zeitpunkt, ich glaube, so 15 verschiedene Ölsorten gehabt. Und also alle aus konventionellem Anbau, wo wir aber den Großteil der Hersteller eigentlich die Landwirte kennen. Und dann haben wir so, glaube ich, 4 oder 5 Bioöle gehabt, ne? Zusätzlich noch dazu. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, Papa? Eins zipf mich an, gell? Wenn du jetzt da irgendeinen eingefleischten Biohändler hast und der sagt, ja, ihr habt wirklich super Öle, also sie sind geschmacklich die besten Öle, die es gibt, aber sie sind nicht bio. Pah, da habe ich mir gedacht, hörst, trotzdem weiß ich, wo die herkommen, die Kern, ich weiß, wie das anbaut ist, ich kenne die Leute dazu. Also wir haben kriegen Walnüsse jetzt noch immer aus der Region. Das sind die Nussbaumstängel irgendwo bei einem Haushalt neben. Das ist ein typischer Hausbaum bei uns in der Gegend. Und die sind ja vom Grund her bio, wie es nur geht. Nicht? Nur sind halt die Bäume nicht zertifiziert. Aber hilft nichts, da gibt es eben die Richtlinien, das ist auch in Ordnung so. Aber trotzdem hat es mich anzipft. Und dann habe ich gesagt, was war bei denen sagen wir es? Wir werden alle Öle auf Bio umstellen. Und dann haben wir innerhalb eines Jahres, das muss man sich vorstellen, war jetzt nicht wirklich ein Poppenstö und mein Kollege, der schnauft jetzt nur, wenn wir über das reden. Aber wir haben innerhalb eines Jahres die komplette Produktion, ich würde jetzt nicht sagen, auf Bio umgestellt, weil es ja die Klassiklinie nach wie vor gegeben hat, aber wir haben auch alles in Bio eingeführt. Und du musst, das ist schon spannend, weil es ist nicht so, dass du jetzt irgendwo, damals Internet war also sowieso nicht nur so weit verbreitet, und es ist nicht so, dass du jetzt irgendwo anrufst, oder Raiffeisen zum Beispiel, und sagst, du hättest jetzt einfach gern alles, was du im Sortiment hast, Disteln, Hanf, Kürbiskerne, Walnüsse, Haselnüsse, alles, was halt regional möglich wäre, du hättest jetzt alles gern im Bio, weil es ist, war einfach nicht vorhanden. Also da haben wir dann schon wirklich alle Hebel in Bewegung setzen müssen und teilweise ja viel, viel, viel recherchieren müssen, weil das heißt auch noch lange nicht, wenn du einen Rohstoff kriegst, dass da der dann auch passt. Ne? Weil gerade so wie es bei uns für die Ölproduktion ist, du brauchst wirklich einen perfekten Rohstoff, damit du dann ein perfektes Öl rauskriegst. Weil unsere Presser sind zwar Pressmeister, aber sie sind keine Zauberer. Sprich, wenn sie nicht das dementsprechende Grundmaterial in der Hand haben, können sie nicht unseren berühmten Tropfen Vollkommenheit herstellen, weil er kann nichts draus machen, wenn nichts drinnen ist. Ne? Ja, das waren dann schon spannende 2 Jahre, was wir da herumgedüftelt haben. Ja, aber war ein Meilenstein für mich, ja.
Ja, das glaube ich, ja. Und ja, du hast ja eben schon sehr früh den Betrieb übernommen. Du warst ja dann noch sehr jung. Und ich habe zu Beginn auch gesagt, dir ist auch wichtig, Frauen zu fördern in der Wirtschaft. Also was waren da so deine Herausforderungen als Frau?
Also ich bin mit knapp 20 beim Papa ins Unternehmen eingetreten. Habe mir ja damals gedacht, ich bleibe halt einmal ein bisschen. Ne? Und ich habe relativ viel Heimweh gehabt. Ich war ja zur Ausbildung in Graz, bin im Internat gewesen. Und wie das endlich vorbei war, nach der Matura, habe ich mir gedacht, bleibe ich so ein, 2 Jahre bei ihm daheim und dann, ja, dann. Ne? Alle Unternehmerkinder, die jemals daheim zum Arbeiten angefangen haben, werden das wissen, was ich meine damit. Es ist einfach so, wenn du einmal daheim einsteigst, du kommst nicht mehr weg. Ich meine, es ist ja der Vorteil, dass man praktisch als Kind des und des Firmeneigentümers, man kann ja eigentlich relativ viel machen. Man kann in verschiedene Bereiche einschnuppern, unabhängig davon, dass es bei uns ja sowieso war, dass die Bereiche alle noch so kompakt miteinander verknüpft waren. Trotzdem hat sich dann mit der Zeit schon herausgestellt, gerade so wie im Computer und so gekommen ist, dass die Julia halt immer wie mehr ins Büro wandert. Also ich war in der Füllerei, ich war im Versand, ich habe genauso im Geschäft bedient, ich habe Führungen gemacht. Aber es hat dann halt auch irgendjemand gebraucht, der den Computer bedient hat. Und nachdem halt alle Ecken älter waren als ich, ist halt die Junge ins Büro gekommen und das war halt ich. Und damals ging es dann halt auch um elektronische Fakturierung praktisch und ja, halt auch um normale Büroassistenz. Sind jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir waren also eigentlich die junge Frau, ne? Also warum dir
Genau,
das so wichtig
ja,
ist, ja.
danke. Und ja, da vergingen halt so ein bisschen die Jahre und dann bin ich halt schon immer wieder auch zu Verhandlungen gekommen. Beziehungsweise jetzt erst noch mein Papa mit, da ist sie noch gegangen, weil da war er ja praktisch mein Fels in der Brandung, nicht? Er ist ja jung mit mir Papa geworden, aber war trotzdem 20 Jahre älter, hat 20 Jahre mehr Berufserfahrung gehabt. Da war das dann schon noch, bin ich mir schon so ein bisschen beschützt vorgekommen, wenn wir so größere Besprechungen gehabt haben. Aber wie er dann halt nicht mehr können hat. Und dann bin ich so als gerade einmal 30-jähriges Mädel, sage ich jetzt einmal, oder junge Frau, an einem Verhandlungstisch gesessen, wo ein Marketingleiter, ein Einkaufsleiter, ein Vertriebsleiter und der Chef vielleicht einer mir gegenüber gesessen sind, die alle mindestens 15 bis 20 Jahre älter waren als ich, sprich auch wesentlich mehr Lebenserfahrung und Arbeitserfahrung gehabt haben. Und dann bin ich auf der anderen Seite gesessen. Das war schon eine Herausforderung. Also, und da ist es aber nicht darum gegangen, dass ich eine Frau bin, sondern es ist darum gegangen, dass ich einfach jung war und ja auch außen keine Erfahrungen gesammelt habe. Das muss ich auch sagen. Weil, wie gesagt, ich habe beim Papa angefangen und bin da hängen geblieben. Und das passt auch so, weil ich kenne ja jede Schraube bei uns. Ne? Also das hat schon auch seinen Vorteil. Aber es ist halt, du musst halt alle deine Erfahrungen selber machen und ich habe nicht wirklich irgendwo mich da anhängen können, um praktisch wo von anderen zu lernen. Also dieses Learning by Doing war einfach an der Tagesordnung bei mir. Und ja, da bin ich fast ein bisschen mütterlich dann meinen Kolleginnen gegenüber, vor allem wenn sie auch, ja, es ist wurscht, ob sie jünger oder älter sind. Aber wo ich dann halt auch immer so an mich zurückdenke und die Leute dann gerne an der Hand nehme. Und sie so irgendwo durchführen möchte. Andererseits muss ich mir halt auch eingestehen, dass ich durch diese Erfahrungen halt auch gewachsen bin. Und jedes Mal, wenn ich etwas geschafft habe, bin ich halt natürlich dann auch mit geschwollener Brust heimgefahren und habe mir gedacht, ja, nichtsdestotrotz, nicht? Wenn ich das nächste Mal wieder wohin gefahren bin, ist mir wieder die Muffen gegangen. Aber mir ist es schon ein großes Anliegen, da immer wieder zu sagen, dass es. Ich habe eigentlich als Frau so nie einen Nachteil gehabt. Das ist mir wirklich nie passiert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es eher schwieriger, weil ich so jung war. Und ich habe wirklich extrem viele Veranstaltungen und Besprechungen gehabt, wo ich die einzige Frau war. Und das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, bis das einmal thematisiert wurde in der Öffentlichkeit. Aber bis dorthin habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Und habe aber auch den ein oder anderen Vorteil dadurch gehabt. Ich meine, wir wollen jetzt nicht über die Quote reden, aber es war dann doch schon so, dass ich allein aufgrund dessen, weil ich eine Exotin praktisch gewesen bin, dann zum Zug gekommen bin, weil es halt eine Frau dabei haben wollten. Also insofern hat es für mich auch durchaus Vorteile gehabt. Und mit meinem jungen Wesen dann halt dazu. Und ich habe dann irgendwann halt auch gelernt, dass ich nicht so sein muss wie andere, sondern dass ich glücklicherweise so sein darf, wie ich bin. Und bin so, wie ich bin. Und mit meiner direkten Art dann und auch, dass ich halt andere Dinge angesprochen habe und nicht nur das, was so businessmäßig ist, sondern auch sehr emotionales, habe ich eigentlich dann irgendwo mit der Zeit meinen Weg gefunden. Und das ist das, was ich eigentlich am liebsten jungen Frauen vorlebe, damit man merkt, man darf ruhig authentisch sein und auch wenn man jetzt eine Businesswoman ist, muss man nicht mit dem Businessanzug immer rumrennen, sondern man kann so sein, wie man ist und man darf sich auch so kleiden, wie man ist und man darf so sprechen, wie man ist und man darf auch im Dialekt reden, dass dann die Leute halt noch verstehen, ist klar, aber also man muss da nicht irgendeine Fassade erfüllen oder irgendeinem Klischee entsprechen. Wobei ich finde, dass gerade so die 20, 25-Jährigen von heute da eh ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben. Und ja, und die vielleicht noch irgendwie suchen, denen bin ich dann sehr gerne ein Vorbild, ja.
Ja, super. Ich glaube, da waren viele Tipps für junge Frauen, aber auch für schon reifere Frauen dabei, die vielleicht auch jetzt etwas verändern möchten oder einen neuen Weg gehen möchten, das auch wirklich zielstrebig durchführen können, dürfen,
Darf
sollen.
ich noch eins dazu sagen?
Ja.
Was ich halt dann gemacht habe bei der nächsten Besprechung, gell, wo mir diese vier Männer da gegenüber gesessen sind, Ich habe mir dann halt auch Leute von der Firma mitgenommen. Nicht? Die haben dann sie zwar auch in die Hosen gepackt, so wie ich, aber geredet habe dann eh zum Großteil ich, aber wenigstens bin ich nicht allein auf der anderen Seite gesessen. Und das war dann schon ganz hilfreich, ja. So
Ja.
habe ich halt irgendwie drüber gerettet. Und wenn es einfach nur eine emotionale Unterstützung für mich waren, gell, also war, so habe ich halt dann einfach so versucht, meinen Weg auch zu gehen, ja.
Ja, super. Also hast du ja bewiesen, dass du das erfolgreich geschafft hast.
Ja,
Und
schon.
genau. Ja, und wie setzt du jetzt diesen achtsamen Umgang mit den Rohstoffen und den Ressourcen im Betrieb ein? Das ist ja gar nicht so einfach, diese Gratwanderung von Theorie und Praxis in einem Betrieb auch umzusetzen. Also hast du da einige Informationen beziehungsweise eben auch Tipps für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ich muss einmal voraussagen, von der Theorie habe ich eigentlich ja kaum eine Ahnung. Das ist, weil es bei uns immer so gelebt wurde, so ist es, so habe ich ja auch erst lernen müssen, das, was für uns normal ist, auch zu thematisieren. Weil für uns war das immer schon normal, dass wir darauf geachtet haben, mit wem wir sozusagen Geschäfte machen. Also von wem kaufen wir dann Rohstoff, beziehungsweise auch wer kauft unser Produkt. Ergibt sich natürlich auch durch diese hohe Qualität, die wir haben, und durch diesen hohen Preis, denn das, der ja auch da dann mitschwingt, bist du ja sowieso schon in einem begrenzten Bereich unterwegs. Aber wir haben unsere Kunden sind Menschen, die einfach von vornherein wert, oder bei denen Lebensmittel etwas wert sein dürfen und wo es auch einen angemessenen Preis haben dürfen. Und da trennt sich eh schon mal die Spreu vom Weizen sozusagen. Und ja, also insofern, wir haben durch das spezielle Produktionsverfahren, das wir verwenden, sind wir mit dem Rohstoff immer schon sorgsam umgegangen. Gerade so wie es bei uns ist mit dieser Stempelpresse, wo die Kerne vorher geschält werden, damit man eben, also der Großteil der Kerne kriegen wir ohne Schale ins Haus. Das heißt, wir müssen keine Nüsse knacken, sondern die Walnüsse kommen bereits ausgelöst zu uns ins Haus. Aber da haben wir schon immer geschaut, sind das handausgelöste Walnüsse und nicht welche, die maschinell ausknackt werden oder aufgeknackt werden, weil da viel Bruch entsteht. Ich meine, mittlerweile muss man sagen, gibt es da Maschinen, das hat sich glücklicherweise weiterentwickelt, wo sorgsamer mit den weichen Kernen drinnen umgegangen wird. Aber angefangen hat es so. Und dann wird das bei uns alles gelagert. Und mein Papa war ja schon immer einer, der die Dinge anders gemacht hat als alle anderen. Und also von den Flaschen und Etiketten angefangen und von diesen vielen Ölsorten. Meine Steiermark hättest du eigentlich ja immer nur Kürbiskernölpressen brauchen, was anderes hat ja keiner braucht vor 30, 40 Jahren. Der hat es immer schon anders gemacht und der hat ja gesagt, okay, Hanf, gut, den haben wir erst seit 2003 im Programm, aber Distel und Sonnenblumen haben wir ungefähr seit 80er, 90er Jahren. Er presst die nicht mit der Schorle, so wie alle anderen das gemacht haben, er schält sie vorher. Also da ist es immer schon um den höchsten Anspruch gegangen. Und das ist für uns aber etwas Normales, dass wir das so gelebt haben. Nicht? Und wenn das dann eben geschält wurde, dann wird das Ganze bei uns zerkleinert. Da ist auch wieder, dass der Mensch dabei ist und schaut, wie grob oder wie fein wird das gemahlen. Das ist schon mal wichtig, dass das passt, dass es nicht zu fein ist, damit es nicht verreibt und heiß wird, dass es aber auch nicht zu grob ist. Also da ist immer schon der ganze Prozess vom Menschen begleitet worden. Dann kommt es in die Wärmepfanne, sowieso die heikelste Stelle bei uns im Haus, wo man mit mäßiger Temperatur die Kerne, je nachdem, was sie brauchen, erwärmt, damit das Wasser verdunstet und das Öl sich auspressen lässt. Und dann erst kommt es in die Stempelpresse eine. Und selbst die Stempelpresse ist etwas, die arbeitet zwar mit 300 bis 500 Tonnen, also doch mit sehr viel Druck, aber sie arbeitet sehr langsam. Und wir haben nie daran gedacht, da irgendwas dran zu ändern, also ein anderes System oder so einzuführen. Und so dieser ganze Umgang mit den Kernen ist die eine Geschichte, sage ich, was das Sorgsame in unserem Unternehmen betrifft. Und das andere, was mir ganz wichtig ist, ist einfach, und das habe ich auch von meinem Papa gelernt oder aus meiner Familie außer, das ist der Umgang mit der Ressource Mensch. Und das heißt eben, wenn es jemandem nicht gut geht und ob das jetzt körperlich oder psychisch ist, weil vielleicht irgendwas passiert ist, dann darf es denn einmal nicht gut gehen. Und es muss, die Leute müssen nicht, wenn sie bei der Firma reingehen, praktisch in ein ganzes Privatleben draußen lassen und dann da herinnen funktionieren. Natürlich muss das Ganze in einem gewissen Rahmen bleiben, das ist schon klar, aber es ist, ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand als ein Halbkranker ins Unternehmen kommt und irgendwie das Gefühl hat, nein, er muss doch jetzt durchbeißen. Weil erstens einmal besteht sogar die Gefahr, dass er jemanden ansteckt, ja. Aber das andere ist, ich meine, wenn er durchbeißt, meistens wird es ja so, dass es ja dann ohnehin schlimmer wird und dass er dann viel länger ausfällt, also wenn er gleich einmal ein paar Tage daheim bleibt und auf sich und auf seine Gesundheit schaut. Und das sind so Dinge, die halt dann auch, ich meine, es gibt Leute, die halten das halt leichter aus und die sind mit 38 Grad Fieber noch spritzig unterwegs und dann gibt es solche. Gehöre ich auch dazu. Wenn ich 38,2 habe, glaube ich sowieso schon, ich habe fast 40,4 und kann mich nicht mehr gescheit bewegen. Ne? Und da habe ich eben auch versucht, wirklich den Leuten das zu vermitteln, dass ich gar nicht will, dass man sich da zusammenreißt. Ich will nicht, dass man da irgendwie den Starken oder die Heldin oder den Helden markiert, sondern wenn du krank bist, bist du krank und dann gehst du heim. Und du kurierst dich so lange aus, bis du wieder gesund bist und dann schleppst dich dann irgendwann schon nach 2 Tagen wieder her. Und oder auch, wenn wir, ich meine, wir haben doch auch immer wieder mal Langzeitkrankenstände, sage ich. Und ja, der braucht sich nicht fürchten, wenn er nach einem halben Jahr zurückkommt, dass sein Platz nicht mehr da ist. Der ist selbstverständlich da. Und es ist, wenn jemand, ich habe doch einige Mitarbeiter, die sind seit mehr als 30 Jahren in unserem Unternehmen. Und dann bist halt einmal keine knackige 35 Jahre mehr alt, sondern du bist halt so zwischen 55 und 60. Und ja, es gibt genügend Leute, die mit 55, 60 Jahren einen Marathon laufen, ja, aber es gibt auch viele, die ja auch privat dann viel gearbeitet haben, die sind nicht mehr so einsatzfähig und so ausdauerig wie jetzt Jüngere. Und die haben aber auch eine Existenzberechtigung. Und wenn sie halt dann nur mehr 70% Leistung bringen, dürfen sie trotzdem in meinem Unternehmen bleiben, weil schließlich haben die 30 Jahre vorher dafür gesorgt, dass das Unternehmen auf der Basis steht, wo es jetzt ist. Und das ist einfach etwas, was ich versuche, auch neueren Kollegen, ob jetzt jünger oder älter, wenn sie neu eintreten, klar und deutlich zu vermitteln, dass das bei uns alles seinen Platz hat. Und deshalb Ressource, Rohstoff ist das eine, ganz klar. Und es ist auch ganz klar, dass wir nur mit einer Landwirtschaft, mit einer Umwelt, mit der wir noch sorgsamer umgehen, und da ist halt einmal jetzt der Bio das Thema, dass wir nur damit eine Chance haben, dass es uns auch in Generationen noch gut geht. Und das andere darf man aber auch gar nicht vergessen, ist auch der Mensch, die Ressource Mensch, sage ich jetzt einmal. Und den müssen wir genauso hegen und pflegen. Und ja, das ist einfach etwas, das ist für mich dieser ganzheitliche Zugang, den ich habe. Und soll ich gleich zum Thema Nachhaltigkeit anknüpfen?
Ja, bitte, das
Ja,
wäre auch ganz fein.
weil was da halt für uns dann auch Thema war, weil ich habe es ja gerade vorher kurz erwähnt, ist praktisch die Rohstoffe oder die Kerne, so wie sie zu uns ins Haus kommen. Also nehmen wir jetzt habe ich heute die Walnuss schon ein paar Mal angesprochen, nehmen wir die Walnuss her. Nein, nehmen wir doch die Haselnuss. Haselnussöl ist doch mein Lieblingsöl. nehmen wir das Haselnussöl her, die kriegen wir schon ausgelöst, die kommen zu uns, so wie man es halt für zum Kuchenbacken und so kaufen kann, kriegen wir die ins Haus. Und die werden dann eben bei uns gelagert und werden eben so, wie wir es brauchen, verarbeitet. Und das ist so, ich sage mal so, im 4 bis 6 Wochen-Takt in etwa werden die gepresst. Und wenn dann aus dieser Haselnuss das Öl herausgepresst ist, ist ja noch viel da. Das ist ja dieser Ölkuchen. Und auch dieser Ölkuchen, das ist eben, wenn man mit Stempelpressen arbeitet, so wie wir, ist das eine Scheibe. Schaut aus wie ein riesengroßer Teller. Und das wurde bei uns nie weggeschmissen. Also das haben meine Großeltern haben das schon an die Landwirte in der Umgebung verkauft. Weil das ja ein Eiweißlieferant ist, ein Proteinlieferant, und die haben das dann den Tieren gefüttert. Also da hat es schon immer diesen Kreislauf gegeben. Ich muss schon zugeben, mein Papa ist 2006 verstorben, ja, also sind jetzt, ja, Wahnsinn, 15 Jahre schon, das ist echt unglaublich. Aber es war damals schon also das Thema, dass wir uns gedacht haben, irgendwie, ich meine, die Viecher haben schon Glas bei uns in der Gegend, ne? Die kriegen alle den guten Ölkuchen. Und trotzdem haben wir gewusst, es ist, ja, du kannst jetzt einfach das vermahlen und dann das praktisch irgendwie so als Mehlersatz anbieten. Wenn, dann musst du die Leute ein bisschen helfen dabei, was sie damit tun sollen. Und ja, das hat dann doch, ich sage mal, das ist fast 10 Jahre dann in der Schublade gelegen, was ein Wahnsinn ist, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Aber wir haben dann doch einiges an Entwicklungszeit gebraucht, um eben diese Ressource, die da auch da war, dieses Nebenprodukt aus der Ölproduktion auch für die Menschen zugänglich zu machen. Und wir haben da auch ein bisschen so den Zahn der Zeit eigentlich erwischt, muss man sagen, weil gerade so vor 7, 8 Jahren das doch immer wie mehr bekannt worden ist mit Zöliakie und mit glutenfreien Produkten und so. Und das war dann der Zeitraum, wo wir eigentlich auch mit unserer Entwicklung von den Rezepten und so dann so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt da können wir das auch verkaufen, weil es hilft ja nichts, wenn du was ins Regal stellst und der Kunde weiß nicht, was er damit tun soll. Und ja, so hat sich einfach da auch dann für uns eben so dieser nachhaltige Ansatz nochmal vertieft, dass wir gesagt haben, wir haben wirklich alles, was eigentlich so bei uns im Betrieb anfällt, wird verwertet. Und halt nicht nur für die Tiere, sondern glücklicherweise dann auch für den Menschen zugänglich gemacht worden. Und so gibt es eben jetzt da mittlerweile 8 verschiedene Sorten. Man muss auch ganz ehrlich sagen, es sind nicht alle Mehle jetzt wirklich für den Menschen auch wirklich so schmackhaft. Ein Distel, also praktisch ein Pressrückstand von einem Distelöl oder von einem Rapsöl. Da ist das Öl super gut, aber der Ölkuchen, den dürfen gern die Schweindl und die Rinder gern weiter fressen. Aber zum Beispiel so ein Mandelmehl, Haselnussmehl, oder jetzt haben wir Erdnuss, und Sesam dazu, Kürbiskernmehl, das sind schon wirklich tolle Ersatzprodukte für normale Getreidemehle. Und da, ja, ich glaube, da haben wir einfach auch nochmal so für uns, wir sind ja immer dabei, uns weiterzuentwickeln. Und das war eigentlich ganz wahrscheinlich, da hat sich der Kreis eigentlich auch ganz schön geschlossen. Und jetzt bin ich gerade dabei, weil ich habe ja schon erwähnt, dass wir Hanf, Sonnenblumen und Disteln schälen. Und diese Schalen, die haben wir selber, jahrzehntelang haben wir die Schalen verheizt. War zwar immer ein bisschen Action, weil, ja, also die meisten Öfen waren ja nicht dafür gerichtet, gell, und da hat es schon so gewisse Implosionen auch immer wieder gegeben. Also da möchte ich gar nicht gerne zurückdenken. Das hat uns dazu geführt, dass wir irgendwann die Schalen hergeschenkt haben, damit sie verheizt werden können. Aber trotzdem ist es mir fast ein bisschen leid dran, dass die thermisch verwertet werden. Und jetzt bin ich gerade dabei, dran zu tüfteln, ob man nicht eine Pflanzenkohle zum Beispiel daraus machen kann, um ein Düngemittel daraus herzustellen. Aber das steckt noch so ein bisschen in der Schublade. Mal schauen.
Wow, also ja, also man sieht schon, was in einem Betrieb alles möglich ist, aber auch das muss reifen, wie wir jetzt gehört haben. Aber ich denke, auch im Haushalt kann jeder für sich etwas tun und auch Gemüseschalen zum Beispiel verwerten und nutzen, Obstreste und so weiter. Ja, also ich denke, da gibt es immer noch Möglichkeiten, wirklich alles von einem Lebensmittel zu nutzen und zu verwenden. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und ich merke es auch, weil du die Allergien angesprochen hast, ich merke es auch bei meinen Kunden, diese Unverträglichkeiten, Allergien, Glutenunverträglichkeit und so weiter, das hat ja alles zugenommen in den letzten Jahren. Also darum ist das ja auch wirklich jetzt zum richtigen Zeitpunkt gekommen, dass man hier jetzt den Menschen auch wirklich was anbieten kann als Alternative, etwas Hochwertiges, wo man eben auch das zum Backen verwenden kann und für Palatschinken und so weiter. Also das ist ja alles wunderbar einsetzbar und eine echte Alternative, was Natürliches und nicht wieder irgendwas künstlich Hergestelltes.
Ja.
Ne? Genau. Ja, na dann schauen wir noch mal zum Fasten, weil diese hochwertigen Öle, die dürfen ja auch beim Basenfasten eingesetzt werden. Also zum Beispiel für Salate, fürs Gemüse, auch fürs Frühstück zum Beispiel. Aber viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwenden das Öl auch zum Ölziehen. Also kannst du uns kurz erklären, was das Ölziehen ist, beziehungsweise auch welche Öle da ganz besonders geeignet sind dafür?
Das Ölziehen ist nichts anderes, als dass man, das muss man jetzt für seine Mundhöhle selbst irgendwie ausloten. Ich brauche zum Beispiel ganz wenig Öl. Also ich habe, so wenn man mich nach außen hin so sieht, habe ich eine relativ große Klappe, gell, aber mein Mund ist trotzdem relativ klein. Und ich brauche zum Beispiel maximal einen Teelöffel. von dem Öl. Es gibt aber Leute, die nehmen sogar einen Esslöffel.
Ja.
Ziemlich unvorstellbar, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen mit der Speichelproduktion zu tun. Und man nimmt einfach eben so einen Löffel Öl in den Mund und tut halt so richtig so hin und her spülen. Und das so lang, bis diese Flüssigkeit, die man da drinnen hat, man merkt es auch, wenn sie das irgendwann so emulgiert hat, bis sie wirklich schön milchig ist. Und da würde aber sagen, 10 Minuten sind schon mindestens notwendig. Es gibt Leute, die machen das 20, 25 Minuten lang, was ich mir bewundere, weil das ist ja ein Zeitraum, wo man nichts reden kann. Und wenn man sich dann in der Früh vielleicht noch mit jemandem abstimmen sollte, dann muss man schon sehr früh aufstehen, wenn man das so lang macht. Aber es geht da eben so um das Entgiften im Mundraum, aber des gesamten Organismuses. Und prinzipiell kann man das mit jedem hochwertigen Öl machen. Also mit jedem Bioöl, das jetzt da ja, ein kaltgepresstes Öl ist, würde ich jetzt sagen. Mit dem Kernöl, die das vielleicht nicht machen, das hat eher jetzt einen farblichen, schaut sich ein bisschen witzig aus, aber ich muss das jetzt echt einmal probieren, wie das nämlich wird, wenn das milchig wird. Aber sonst gibt es eben verschiedenste Empfehlungen. Wenn man so ans Ayurvedische denkt, dann ist immer ein Sesamöl dabei. Wir beziehen uns da schon seit Ewigkeiten auf alte Schriften, wo es halt um Sonnenblumenöl, Erdnussöl und Distelöl geht, wir bieten da so ein Paket an, wo man jeden Tag praktisch ein anderes Öl verwendet und am vierten Tag wieder mit dem ersten anfängt. Also erster Tag Sonnenblumenöl, zweiter Tag Erdnussöl, dritter Tag Distelöl und am vierten Tag starte ich wieder mit Sonnenblumenöl. Das kann man so machen, aber ich zum Beispiel tue momentan nur mit Leinölöl ziehen. Also jetzt gerade in der Winterzeit passt mir das auch gut, weil dann habe ich das Leinöl draußen beim Badezimmer, wo immer so ein ständig statisches Platzerl ist, stehen, weil da muss ich nicht immer in die Küche runterlaufen und mir das erst holen, sondern kann da gleich in der Früh den Schluck nehmen. Und wichtig ist es eben, dass man, und das braucht auch ein bisschen Übung, weil gerade am Anfang ist man von der Muskulatur her nicht nur so trainiert. Und ich habe eigentlich jetzt da 2 Wochen braucht, bis ich wirklich auch die Zeit ausgehalten habe. Also wo man, weil mir hat das am Anfang richtig weh dann, weil ich jetzt einige Jahre, muss ich zugeben, das nicht gemacht habe. Und dass man sich da einfach auch ein bisschen hinarbeitet, sage ich mal. Und es wird empfohlen, das in der Früh auf nüchternen Magen zu machen. Aber ich sage mal, bevor man es gar nicht macht, kann man es auch zu jedem Zeitpunkt im Laufe des Tages tun. Hauptsache, man tut es. Also nur weil ich es in der Früh auf nüchternen Magen nicht zusammenbringe, weil es sich halt einfach in der Familie nicht ausgeht, weil es so viele Abstimmungen geben muss, dann mache ich es halt am Abend, wenn ich in aller Ruhe im Badezimmer bin. Hauptsache, man tut es, ja.
Genau, das war jetzt ein wichtiger Hinweis, weil ich habe auch schon von Kunden gehört, dass es in der Früh für manche nicht so angenehm ist, das Fett auf dem nüchternen Magen. Also die tun sich dann vielleicht am Nachmittag oder am Abend wesentlich leichter, dass das nicht in der Früh so wirklich am nüchternen Magen das Fett im Mund ist. Also wie gesagt, habe ich schon gehört, dass einige Kunden das nicht so angenehm empfinden. Also darum war das jetzt wirklich ein wertvoller Hinweis, dass man das auch alternativ zu einem anderen Zeitpunkt machen kann.
Aber du hast jetzt einmal ganz was Wichtiges auch dazu gesagt, wegen dem Magen, ganz wichtig, wenn man fertig ist, gell, das Ding ja nicht schlucken, sondern, also ich spuck's eigentlich, also auch, ich spuck's auch nicht gerne den Ausguss. Ich habe irgendwie
Na.
so das Gefühl, wenn ich da jetzt da meine Gifte da zusammengesammelt habe und dann spucke ich sie in den Ausguss und dann kommt es irgendwie doch wieder in den
Ein
Kreislauf
Kreislauf.
der Natur. Also ich spucke es eigentlich immer in einer Papiertaschendeckel und das schmeiße ich in den Restmüll. Und das, ja, damit habe ich eigentlich das beste Gefühl und so vermitteln es mir eigentlich auch unseren Kunden gegenüber, ja.
Ja, auf jeden Fall empfehle ich auch so, genau. Ja, und dann empfehle ich auch beim Basenfasten immer, sich mit den hochwertigen Omega-3-Fettsäuren gut zu versorgen. Also da dürfen ja auch diese Öle beim Basenfasten eingesetzt werden. Kannst du mal kurz erklären, diese Wirkung der Omega-3-Fettsäuren, beziehungsweise welche Öle da besonders viel von diesen Omega-3-Fettsäuren haben?
Also vielleicht ganz kurz am Anfang erklärt, was sind Omega-3-Fettsäuren? Man hört immer die Omega-Fettsäuren und die Omega-3 und also da schwirrt ja relativ viel um und um. Es hat einmal die Omega-3-Weckerl gegeben und man gedacht hab, okay, was ist das jetzt? Aber die Omega-3-Fettsäure ist eine essentielle Fettsäure. Was bedeutet das Wort essentiell? Essentiell bedeutet, dass es der Körper braucht, also es ist lebensnotwendig, aber er kann es nicht selbst herstellen. Das heißt, ich muss es über die Ernährung, über die Lebensmittel zu mir nehmen. Und da gibt es eben ein paar Lebensmittel, die besonders reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Wir wissen das alle von Fisch und Fischölkapseln. Beim Fisch muss man da wieder schauen. Das ist natürlich dann nur der Fisch, der besonders fettreich ist. Wir wissen alle, Verschmutzung der Meere und so, da muss man sich auch wieder überlegen, ja, was man da sonst noch vielleicht zu sich nimmt, nur weil man so Omega-3-Fettsäure will. Und dann gibt es eben noch verschiedene Öle, die da einen sehr hohen Gehalt haben. Und da ist es sicher, ein Spitzenreiter sind Chiaöl und Leinöl. Also Leinöl hat knappe 60% Omega-3-Fettsäure. Es ist zum Beispiel auch das Leindotteröl oder wie wir es nennen, das Camelinaöl, das ein sehr wertvolles Öl ist, was auch diese Fettsäure betrifft. Hanföl zum Beispiel auch. Und auch Walnuss und Mohn. Aber so in etwa in dieser Abstufung. Also Chiaöl, Leinöl, Camelinaöl, Hanföl, Walnuss und Mohnöl, Distelöl. Ja, ich sage, das eine ist ja immer, dass ein Öl ist ja der Geschmacksträger, oder Fett, muss man sagen, ist ja der Geschmacksträger schlechthin. Und viele Dinge essen wir ja, weil wir wissen, dass sie gesund sind. Und das ist halt ein schöner Nebeneffekt, wenn dann das, was gesund ist, eigentlich auch gut ist. Ne? Ich sage, gerade beim Leinöl haben wir da echt für uns immer die riesige Bestätigung, weil wir haben insgesamt 3 Produktionsräume bei uns in der Ölmühle. Und wir haben seit, ja, ich schätze, 8 oder 9 Jahren, würde ich jetzt da sagen, pressen wir in einem Raum das ganze Jahr nur mehr Leinöl. Und das zeigt einfach auch, einerseits natürlich, wie bekannt das Leinöl bereits dafür ist, dass es ein Omega-3-Fettsäurenlieferant ist, ja, aber andererseits auch, wie gut es den Leuten schmeckt, weil Leinöl schon ein heikles Öl ist, sage ich mal, das ja sehr kurze Haltbarkeit nur hat. Ne? Und man redet immer von Geschmackserlebnissen, Geschmacksexplosion und Duft und Geschmack, wie alles gut ist und wo ein das Moss im Mund zusammenrinnt. Aber halt ein nicht gutes Leinöl, ein Öl, das schon etwas älter ist oder vielleicht ranzig ist, ist komplett das Gegenteil davon. Und ja, dafür ist es auch wichtig, Omega-3-fettsäurenreiche Öle, vor allem das Leinöl, gehört in den Kühlschrank. Das muss wirklich kühl aufbewahrt werden. Es ist jetzt kein Thema. Wir haben dann schon Kunden gehört, die kaufen bei uns zum Beispiel im Laden. Nein, im Hochsommer sind bei uns in Böller da auf Urlaub und nutzen uns halt die Gelegenheit, das Öl nicht zu bestellen, sondern direkt bei uns einkaufen. Und dann machen sie sich Sorgen, wie sie denn jetzt das Öl nach Hause bringen. Sag ich, so schlimm wie Milch ist es jetzt auch nicht, gell? Also, man muss es, sie sollen es halt dann nicht die ganze Woche, wenn sie im Böller Urlaub machen, im heißen Auto jetzt liegen lassen, aber ich sage, den Transportweg nach Hause, den übersteht es leicht mit ein paar Stunden, aber dann ist es schon gut, wenn man es in den Kühlschrank stellt. Mittlerweile machen das auch die Händler glücklicherweise, ja, dass sie das Leinöl die meisten im Kühlfach aufbewahren.
Ja, das ist mir schon aufgefallen, dass das ein Switch gemacht hat vor einiger Zeit, dass man das jetzt immer im Kühlschrank findet, habe ich.
Ja, wir haben damit angefangen vor 12, 13 Jahren, glaube ich, und zuerst haben wir unser Leinöl nicht gefunden, gell? Und
Genau.
mittlerweile findet man alle Leinöl im Kühlregal. Also auch gut, dass da die Kollegen eigentlich nachgezogen sind, sage ich. Gut, ja, im Prinzip ist es für den Menschen ist es gut, dass es so gemacht wurde, ja.
Ja, super. Genau. Und ihr bietet ja auch Kochkurse an, damit man weiß, wie man auch die Öle einsetzen kann. Also da habt ihr auch verschiedene Angebote, die man sich dann auch auf der Website anschauen kann.
Genau, also es sind immer saisonale Kochkurse, Kochkursthemen, die man praktisch über die Website buchen kann, beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt eine Feier oder so machen wollen. Wir haben schon einige Geburtstagsfeiern gehabt, die halt so dann bei uns einen Kochkurs gebucht haben und dann kann man auch ein individuelles Programm zusammenstellen. Da sind wir sehr flexibel, ja.
Super.
Immer halt jetzt da in Bedacht auf das kleine C, das da herumschwirrt, nicht?
Genau. Ja, super. Also ich glaube, da waren heute sehr viele Informationen und wertvolle Tipps dabei. Möchtest du noch irgendeine abschließende Empfehlung für die Zuschauerinnen und Zuschauer mitgeben für langfristig?
Ja, vielleicht mein Lebensmotto oder mein Credo, das mich begleitet, beziehungsweise, ja. Also es geht mir, geht's im Leben vor allem um den Menschen. Und ich habe halt so diesen, ich weiß es nicht, wer das jemals gesagt hat, aber ich lebe einfach danach, dass ich andere Menschen so behandeln will, wie ich behandelt werden möchte. Und das übertrage ich dann halt eigentlich auch auf die komplette Natur. Also ob das jetzt die Tiere sind, ob das Pflanzen sind, ob das Rohstoffe für die Ölmühlewandler sind, weil sie bei uns landen. Also das ist wirklich so dieser behutsame Umgang mit seinem Rundherum. Und ich denke, wenn das zum Großteil eines jeden im Leben eingehalten wird, dann kann uns eigentlich nur ein schönes Weitergehen geben. Und ja, also das ist das eine und das andere, genau, was mich, also das ist mein privater Anteil an dem Tipp, und der wirtschaftliche Teil vielleicht davon ist der, dass ich mit dieser Art zu wirtschaften, meine, ich wäre manchmal auch als eine bezeichnet, die da am Ponyhof führt und mit Friede, Freude, Eierkuchen, ne, denke ich mir, ja, wenn es das glaubt, also dann macht sie es halt noch die Lehrbücher, noch die hochwissenschaftlichen, ich mache es halt so. Und ich möchte eben mit diesen Wirtschaften beweisen, dass man auch mit einem sehr hohen Maß an Menschlichkeit, das bei mir in der Ölmühle herrscht, sehr wohl auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und das Schöne ist, dass es auch viele Menschen gibt, die das wertschätzen, und dass ich nicht die einzige Unternehmerin bin, die so denkt.
Ja, also das ist ein schönes Schlusswort, weil ich denke, gerade in dieser besonderen Zeit ist das ganz wichtig, dass wieder der Mensch mehr zählt und dass es in Zukunft noch viel, viel, viel mehr Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die dann wirklich wieder die Mitarbeiter mehr wertschätzen und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gut sorgen oder eben auch mit Rohstoffen, mit Natur und so weiter auch ganz wertschätzend und achtsam umgehen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp und ganz wichtige Empfehlung.
Ja, man kriegt dann natürlich gleich mal vorgeworfen, ja, du kannst dir das alles leisten, sage ich. Du, in Wahrheit müssen wir uns das alle leisten, weil sonst können wir uns die Zukunft nicht mehr leisten, weil es uns nicht mehr geben wird. Also das Thema Geld ist immer eins, gell, weil man denkt, das ist einfach immer zu kurzfristig betrachtet.
Genau.
Und da, wenn wir auf Generationen denken, dann haben wir echt einiges zu tun, ja.
Auf jeden Fall. Also, liebe Julia, vielen herzlichen Dank für dein wertvolles Wissen, das du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen, deinen Weg. Ich glaube, da können sich viele Frauen auch etwas mitnehmen, ja, aber sicher auch viele Männer. Und in diesem Sinne herzlichen Dank. Wir werden dann auch deine Website unten verlinken und die Julia war so lieb und hat für dich auch einen Gutscheincode hinterlassen. Das heißt, den findest du dann auch unterhalb dem Video. Da kannst du dir die köstlichen, wertvollen Öle oder Mehle gerne bestellen und nach Hause holen. Liebe Julia, vielen Dank nochmal.
War mir ein Vergnügen. Danke, Silvia.
Danke. Und dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, schön, dass du bis zum Schluss dabei warst und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder zuschaust. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.